Ich saß neulich mit einem Vertriebsleiter zusammen und er sagt zu mir, wir brauchen keinen Vertrieb. Unser Produkt, das verkauft sich von ganz alleine. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen wie beim Dating. Du sitzt da im ersten Date und sagst nichts und hofft, dass der andere irgendwann nach 15 Minuten sagt, heiraten wir? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ungefiltert, der authentische Sales Podcast, wie immer mit mir und mit der wunderbaren Eileen.
Hi.
Und heute als Gast die liebe Anni de Moy. Anni, ich glaube, es gibt niemanden in unserer Hörerschaft, der dich nicht kennt. Für die drei, vier, die es vielleicht nicht tun, stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum sitzen wir heute hier?
Hi, danke, dass ich da sein darf. Okay, ich glaube doch. Ich kenne niemanden. Ann-Kathrin de Moy. Ich bin auf der einen Seite ehrenamtliche Vizepräsidentin beim Bundesverband der Vertriebsmanager und wir haben da auch einen Podcast im V-Talk und hauptberuflich bin ich Geschäftsführerin bei We Like You und das, was wir da machen, ist, Unternehmen dabei zu unterstützen, zum Magneten für neue Kandidaten, Talente zu werden. Und eigentlich bringen wir HR-Vertrieb bei, das ist die Wahrheit. Wir versuchen.
Das ist übrigens, finde ich, immer noch eine meiner schönsten, also ich finde diese Erklärung super cool, jedes Mal, wenn ich sie höre, weil ich mir denke irgendwie so, okay, das ist so widersinnig eigentlich, was du da sagst, dass ich mir das immer noch gar nicht vorstellen kann.
Weil mein Lebensmotto ist ja, alle sagten, das geht nicht, bis eine kam und das nicht. Und deswegen dieses Widersinnige oder diese Ambivalenzen, genau das, was mich anzieht, was mich antreibt.
Okay. Jetzt wollen wir uns hier heute mal so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Vertrieb, ein Unternehmen, warum nehmen Leute den Vertrieb nicht ernst? Warum nehmen Unternehmen ihren Vertrieb nicht ernst? Du hast dir ja dieses Thema ausgesucht. Erzähl doch mal, warum.
Ja, weil das halt einfach ein Thema ist, was uns seit, und wenn ich das sage, fühle ich mich so, als seit 10 Jahren auch im Verband umtreibt, ne? Dass wir eigentlich dafür kämpfen, dass Vertriebsmanager mit ins Board kommen, dass das Unternehmen kundenzentriert denken, weil ab dem Moment, wo sie kundenzentriert agieren, dann gehört der Vertrieb immer mit an den Tisch. Aber das, was wir in der Realität erleben und was mich halt selber als Vertrieblerin, ich meine, ich bin im Vertrieb, seitdem ich 16 bin, wahnsinnig gemacht hat. Also diese typischen Aussagen, es kommt was vom Marketing und du sitzt da aus Vertriebsperspektive und denkst so, ja, und was mache ich jetzt damit? So, und wenn man dann Einwände einbringt, Feedback gibt, dann, ja, ob man das dazu oder in Berlin fällt ein Pommes vom Teller, das war für mich immer super, super frustrierend. Und deswegen ist das für mich, als ich das gesehen habe, dachte ich so, ja, darüber müssen wir reden und schade, dass wir 10 Jahre später immer noch darüber reden. Das ist eigentlich das Schlimmste.
Glaubst du, dass wir in 10 Jahren auch noch darüber reden?
Nee. Ich glaube oder hoffe so sehr, dass gerade jetzt in Zeiten von KI wir nicht mehr drum rumkommen, kundenzentriert zu denken und dass alle Unternehmen, die nicht kundenzentriert arbeiten, über die reden wir dann einfach nicht mehr. So meine Hoffnung. Also ich glaube Unternehmen, die immer noch nicht verstehen oder verstanden haben wollen, dass wie relevant Vertrieb ist. Also ich meine, am Ende des Tages sichern wir die Arbeitsplätze. Also das ist eine sehr arrogante Art und Weise. Aber wenn Vertrieb den Job nicht macht, dann haben die anderen auch keinen Job mehr. Also deswegen ist es für mich nicht zu begreifen, warum Vertrieb so einen geringen Stellenwert in vielen Unternehmen hat.
Wenn du sagst, es wird nicht ernst genommen. Was sind für dich die Faktoren, die diese Ernsthaftigkeit ausmachen? Also wo siehst du, was machen Unternehmen nicht oder was machen sie, dass das signalisiert, die nehmen Vertrieb nicht ernst?
Das, was ich oft erlebe, ist, dass in der Produktentwicklung nicht die Vertriebler mit an den Tisch genommen werden und noch viel schlimmer, die Kunden nicht mit an den Tisch genommen werden. Also ich meine, wir aus Vertriebsperspektive, so nehme ich an, haben ja die beste Beziehung zu unseren Kunden, zu unseren Kundinnen. Und für einen guten Vertriebler, der eine gute Beziehungsebene zu seinen Kunden hat, jeder hat von uns seine Lieblingskunden, kann man eben mal anrufen und sagen, guck mal, das planen wir gerade, wie siehst du das? Oder ne, wie ist deine Meinung dazu? Brauchst du das überhaupt? So. Und das wird halt einfach super selten gemacht. Und wenn es gemacht wird, total kompliziert mit irgendwelchen anonymen Umfragen und so weiter und so fort, anstatt einfach mal zu sagen, ey, ladet doch mal bitte eure 5 Lieblingskunden zum Abendessen ein und lasst uns das doch einfach mal challengen. Also wie easy ist das eigentlich im Direktgespräch? Also wenn wir bei VidaQ Produkte entwickeln, wir haben immer Kunden mit drin, weil ich es einfach besser machen will. Also wir haben eine Idee und dann challengen wir das mit potenziellen Kunden beziehungsweise mit Kunden, mit denen wir schon zusammenarbeiten. Immer je nachdem, was für ein Produkt das ist. Und das sehe ich super selten. Und umso größer das Unternehmen ist, umso weniger sehe ich das. Also ich bin viel im Mittelstand unterwegs.
Meine Erfahrung ist jetzt, was du gerade gesagt hast, mal so ein Dinner machen, jeder bringt seine 5 Lieblingsunternehmen mit. Jetzt habe ich so ein paar alte Sales-Leads, Leader aus vergangenen Unternehmen im Ohr, die so sagen, ladet doch mal bitte Leute ein, aber nur Prospects, keine Bestandskunden, weil die machen ja kein New Biz. Und jetzt ist halt für mich die Frage, weil... Genau, bin ich voll bei dir, deswegen. Weil offensichtlich würden diese Leute oder diese Unternehmen sagen, wir nehmen Vertrieb ernst, aber wir sind ja auch dafür da, dass wir New Biz machen. Also wo... ich bin auf deiner Seite, aber vielleicht nochmal für die Zuhörenden, wo siehst du den Mehrwert, wenn du diese Leute mit an den Tisch bringst? Klar, Produktentwicklung und so, aber wo siehst du das langfristig, dass man von diesem, wir müssen eine New Biz machen, Gedanken wegkommt und hingeht zu, wir brauchen auch die Leute, die wir schon haben und brauchen da was?
Also, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Da sind zwei Sachen drin, die aus meiner Perspektive heraus einfach komplett alte Welt sind. Das erste ist zu sagen, ich brauche neues Business, ich brauche neue Leads. Nach meiner Erfahrung nach und ich will, wenn ich darüber nachdenke, also auch in meiner Vertriebsführungszeit und auch in meiner Anfangszeit vom Vertrieb, ich kann mich da nicht ausschließen, auch ich habe diese Fehler gemacht oder diese Potenziale verschenkt. Es ist so, so viel einfacher, mit Bestandskunden mehr Business zu machen, sie weiterzuentwickeln, sie nach Empfehlungen zu fragen, als neue Leads zu generieren. Ich bin wahnsinnig geworden, wenn Mitarbeitende zu mir gesagt haben, wir brauchen neue Leads, wir müssen auf die Messe und ich gucke ins CRM-System und die anderen werden überhaupt gar nicht bespielt. Also ich habe große Key-Accounts betreut. Selbst, nehmen wir mal, ich hatte zum Beispiel einen Autokonzern, mit dem habe ich jetzt richtig viel Umsatz gemacht. Und selbst der war noch immer noch nicht ausgeschöpft. Und ich glaube, das ist immer die Differenzierung, was bedeutet für mich New Business in Unternehmen weiter die Unternehmen aufzubauen und langfristig an mich zu binden und vom Wettbewerb abzuschirmen. Und das ist dann auch, kommen wir zum Vorteil, wenn ich mit meinen Bestandskunden Produkte entwickle, wenn ich mit meinen Bestandskunden zusammen deren Entwicklung begleite und beratenden Vertrieb mache, dann hat doch kein Wettbewerber eine Chance. Und dann ist es doch viel besser, in diesen alten Sachen zu bleiben und diese weiterzuentwickeln. Und die dann auch, ich meine, jeder gute Prospect, mit dem ich schon lange zusammenarbeite, hat auch wieder einen Kumpel oder eine Kumpeline, der vielleicht ähnliche Herausforderungen hat und dann eher in diesen Netzwerken unterwegs zu sein, als Newbies zu machen. Aber es ist meine persönliche Meinung.
Es könnte so einfach sein, ne? Also ich stimme dir voll zu mit allem, was du sagst, weil gerade ich habe es heute gerade wieder gelesen. Christoph Krager hatte wieder einen schönen Beitrag zum Thema Referrals abholen und der hatte damals in seinem Workshop auf dem Artist Circus eine Sache gesagt: Wann frage ich nach einem Referral? Immer. Es gibt nicht den schlechten Zeitpunkt oder sowas, sondern ich frage einfach immer danach. Und das ist so ein Ding. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber gerade so jetzt in dieser Zeit, gerade bei uns in der Blase Software Sales. Wir strugglen, glaube ich, fast alle und wir strugglen alle damit, dass wir nicht genügend Pipeline haben. Und Pipeline ist in meiner Meinung nach 95% aller Fälle New Lead und ist nicht irgendwie irgendwas, wo ich anfange, mich mit meinen Bestandskunden hinzusetzen und die mal zu sezieren und mal zu schauen, mal okay, was geht und selbst wenn du selber kein Upselling-Potenzial in deiner Lösung hast, hast du ja aber trotzdem immer noch die Möglichkeit, die Empfehlung abzuholen und so weiter und so fort. Das sogar sehr gezielt mit Kampagnen zu machen, regionale, lokale Kampagnen, all diese ganzen Geschichten, einfach Referral-Kampagnen zu machen. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass wir so geil darauf sind, einfach immer neue Adressdaten einzukippen, anstatt uns mit dem, was da ist, mal intensiver zu beschäftigen?
Ich glaube, das hat was für mangelnde Verantwortung, mangelndes Übernehmen von Verantwortung, mangelnde Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, zu tun. Und das kommt vielleicht auch wieder, da kriegen wir die Schleife, warum Vertrieb so wenig ernst genommen wird. Weil es ist ja so einfach zu sagen, ich kann keinen Umsatz machen, weil ich habe nicht genug Leads oder ich kriege keine frischen Leads rein, ne? Und die Schuld irgendwie an jemanden anderen, auf jemanden anderen zu schieben und zu sagen, Marketing ist schuld. So, und dann muss ich mich nicht wundern, dass ich nicht ernst genommen werde, weil ich nicht in der Lage bin, eigene Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich Verantwortung für meine Pipeline und meinen Umsatz übernehme, dann habe ich keine leere Pipe. Und das klingt jetzt total provokant. Und es kommt immer darauf an, in welchem Stadium, wie lange bist du im Unternehmen. Aber ich weiß gar nicht mehr, welche Dame das gepostet hat auf LinkedIn. Da gab es gerade eine Diskussion, da hat Christopher nämlich auch was gepostet. Da ging es darum, bei Druck, wenn die Pipeline leer ist, dann performen die halt richtig gut. Da hatte ich halt drunter geschrieben, dass ich halt sehr, sehr lange schon mit Wohlfühl-Pipeline arbeite. Also ich kenne meine Conversion Rate. Ich weiß ganz genau, wie viele Meetings ich brauche, um Umsatz X zu erreichen. Also ich habe die Verantwortung für mich und meinen Umsatz übernommen und meine Wohlfühl-Pipe ist so viel immer drinne, dass ich weiß, damit mache ich meinen Kühlschrank voll. Darum geht es doch nicht, die Riesenprovisionen abzuziehen, also zu bekommen, sondern ich muss mir halt keine Sorgen machen. So, das heißt auch noch nicht, dass meine Führungskraft damit hundertprozentig zufrieden ist. Aber das ist die, für die ich die Verantwortung trage und sage, okay, damit bin ich fein, wenn ich da Ende des Jahres rausgehe. Jetzt bin ich ein bisschen vom Weg abgekommen. Worauf ich hin?
Voll okay.
Die Antwort auf die Frage ist halt wirklich, ich glaube, dass viele nicht die Verantwortung übernehmen und lieber sagen, die anderen sind schuld, als wirklich hinzugehen und zu gucken. Und es ist einfach viel anstrengender, sich hinzusetzen. Ich meine, ich habe die Wände tapeziert mit meinen Key Accounts und habe erstmal rausgefunden, welche Units gibt's da überhaupt, welche Produkte habe ich da schon drin, wo sind die verzweigt, welche Töchtergesellschaften und so weiter gibt's. Das ist erstmal Arbeit. So, aber dann habe ich dafür gesorgt, dass egal, wer im Unternehmen an eine Lösung wie meine gedacht hat, wusste, dass ich die Ansprechpartnerin dafür bin. Und das ist einfach Arbeit. Und es ist einfacher, Marketing zu sagen, ich muss auf eine Messe, ich möchte Leads haben. Es ist einfach, sind nicht unbedingt die low-hanging fruit, aber der nachhaltigere Umsatz, meiner Meinung nach.
Aus der Erfahrung würde ich jetzt sagen, ich gehe mit, dass es die mangelnde Bereitschaft ist, Verantwortung zu übernehmen. Aber ich sehe auch, und das ist auch das, was ich erfahren habe, dass wenn du versuchst, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es da draußen keiner hören möchte oder glauben möchte, aber es gibt auch interne Blockaden, dass du das überhaupt machen darfst. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich gucke mir all die Zahlen an und ich sehe, dass dieses, sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal ganz spezifisch und provokant das Outbound-Game. Alle wollen, dass wir ganz viel Outbound machen. Bitte sollen am besten auch alle mitmachen, noch der Hausmeister und 300 Calls am Tag, weil das garantiert, dass wir da ganz viele Meetings bekommen. Jetzt kann man sich das alles angucken und das macht am Anfang ja auch ziemlich viel Sinn, bis ich dann vielleicht am Ende der Kette sehe, die Conversion zu einem Deal von so einem Outbound-Game steht in keinem Verhältnis. Eigentlich konvertieren Partnerleads viel besser beispielsweise. Ich persönlich, nach 6 Jahren, ja, ein absoluter noch Newbie, habe aber trotzdem die Erfahrung gemacht, dass es Sinn macht, dahin zu gehen, wo die Conversion einfach besser ist. Ja, also dass ich das mir als low-hanging fruit nehme. Das andere muss mitgemacht werden, aber wenn ich eine gute Pipe möchte, dann gehe ich dahin, wo ich erstmal Leads habe. Und zwar gehe ich dahin, wo meine Prospects sind. Die sind vielleicht bei den Partnern, die sind aber vielleicht auch auf einer Messe oder was weiß ich, wo sie sind. Und da versuche ich dann zu sagen, hey, was kann ich machen, dass ich vielleicht durch Partner mehr Sachen generiere? Kann ich zum Beispiel einen Breakfast machen oder einen Dinner oder so, ja? Und kann ich mir dadurch Pipe generieren? Jetzt gibt es aber intern Teamführung, andere Leute, die sagen, nee, machen wir nicht.
Hey, dann würde ich das Unternehmen wechseln. Das, was du jetzt so gerade sagst, das ist doch
auch... Bam!
Also, nee, jetzt mal ohne Spaß. Also, wenn ich als Vertriebsführungskraft darauf bestehe, dass ihr oder dass die Mitarbeitenden Aktivitäten machen, wo ich anhand der KPIs sehe, dass die keinen Sinn machen. Hä? Also, weil am Ende des Tages sind ja die meisten Menschen im Vertrieb unter anderem auch aufgrund der Tatsache, dass wir Geld verdienen können da. So sind ja auch die Gehälter in der Regel aufgebaut. Also, ich hatte immer so, 30-40% fix, mal auch 60, aber meistens hatte ich eine hohe Spanne. Und wenn ich das Outbound zu machen und die Pipeline zu füllen, wenn ich neu anfange, wenn ich vielleicht sogar dafür eingestellt bin, das gibt's ja auch, ne, dass man wirklich dafür eingestellt wird, die Pipeline, dann ist es meine Aufgabe, dann macht man das auch. Dann muss man vielleicht an den Art und Weise, wie ich telefoniere und auch ganz klar, wen ich anrufe, ne, spreche immer mit den Entscheidern und so, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Aber etwas, das ist doch, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hätte, war das Walt Disney oder Henry Ford oder einer von den schlauen Herren, die gesagt haben, das ist dasselbe zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten, das ist ja Bullshit. Und das ist auch, glaube ich, also wärst du meine Mitarbeiterin und ich deine Führungskraft und du würdest mir sagen, guck mal, hier die meine Conversion Rate, wenn ich das mit dem Partner mache, ist doch viel, viel höher. Ich habe die Idee, müsste sagen, ja, probier aus. Also warum sollte ich dich denn, vor allen Dingen, wenn du es belegbar hast, da drin rein. Und das ist einer der Gründe, warum Vertrieb nicht ernst genommen wird, weil wir immer dasselbe machen und glauben, andere Ergebnisse zu erwarten. Das ist unter anderem auch ein Punkt. Wenn es diese Vertriebsführungskräfte noch gibt.
Also ich gehe voll mit dir mit. Es ist übrigens die Definition von Wahnsinn, immer dasselbe zu tun, anderes Ergebnis zu erwarten. Zurück. Und ich glaube, es kommt von Einstein, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Aber ich gehe voll mit dir mit. Das Ding ist aber, das ist ein Prozess, den du erst lernst, wenn du es länger gemacht hast oder dich mit den richtigen Leuten abgibst. Ich habe das am Anfang durch, ich habe es erlebt, ich habe es mitgemacht und ich habe nicht das Unternehmen gewechselt, weil als Newbie, und es gibt ja wirklich da draußen viele, die auch gerade neu anfangen, glauben, das ist das Richtige, dass die kennen ja nur das und die glauben, dass das halt wirklich normal ist, dann muss ich das machen. Oder du bist so klein geredet in Form von, du hast noch nicht die Erfahrung und die Leute nehmen das an und glauben das. Heute würde ich das auch nicht mehr machen, da stelle ich mich quer. Es gibt aber immer noch da draußen wirklich einige und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass sie nicht genug Erfahrung haben, aber weil sie, wie gesagt, auch nicht vielleicht in den richtigen Communities unterwegs sind, weil sie sich eben nicht mit dem VMK beschäftigen, nicht mit den SDRs, nicht Women in Sales Network und verstehen, dass das eben nicht der richtige Weg ist, sondern dass du wirklich dahin gehen kannst, wo eben die sind. Du kannst dir das Leben einfach machen. Wenn du ein Unternehmen hast oder du hast eine Teamführung, die dich da blockt, dann solltest du das krass hinterfragen, weil du wirst letztendlich nicht weit kommen, nur wenn man dir sagt, dass du es so machen sollst.
Okay, ich komme aus einer Luxussituation. Ich war immer in Situationen, wo ich machen konnte. Also ich hatte nie diese Führungskräfte, von denen du redest, sondern ganz im Gegenteil. Also wir hatten auch Phasen, wo es hieß, ihr sollt so und so viel Calls, so und so viel Meetings machen. Ich war aber meistens außen vor, weil meine Pipeline halt gestimmt hat. Das war einfach, ich habe das auch schon als Führungskraft mit umgesetzt, wenn ich gesehen habe, es fällt Leuten schwer, überhaupt ins Tun zu kommen und überhaupt rauszufinden, wie ist meine Conversion Rate. Weil zu wissen, wie meine Conversion Rate ist, da hast du recht, muss ich erst ein bisschen was machen, um dann diese Erfahrung daraus zu ziehen. So. Aber auch da würde ich immer empfehlen, sich an den Besten zu orientieren und zu hinterfragen. Nicht unbedingt. Oh, ich habe immer gewechselt, wenn ich das Gefühl hatte, liebe Grüße an alle, die das jetzt vielleicht hören und betroffen sind, dass ich da rausgewachsen bin aus den Situationen. Also wenn ich alles ausprobiert habe, ich erfolgreich war und dann halt eher hätte deren Stühle benutzen müssen. Und das kann halt auch ein Grund sein. Das ist immer die Frage, warum blockieren die dich? Vielleicht hatte da jemand Angst, dass du den Stuhl haben willst. Weil nach erfolgreichem Vertrieb kommt ja meistens dann der nächste Karriereschritt noch, ja.
Also das vielleicht mal hier ganz kurz schon mal mitzugeben. Wenn ihr in solchen Situationen seid, erstens kümmert euch ja um eure KPIs, um eure Conversions, versteht diese Zahlen und wenn ihr sie habt, guckt, was machen die Besten im Unternehmen und schaut, was ihr euch davon abgucken könnt und dann findet euren Weg und wenn der ganz anders ist als das, was euch vorgeschrieben wird, heißt das nicht zwangsläufig, dass er falsch ist, sondern es kann durchaus der richtige Weg sein. Ihr müsst mal gucken, wie viel Gegenstimmen ihr bekommt und wie viel Gegenwind oder wie viel Support ihr bekommt. Und dann muss man vielleicht sogar sagen, da müsst ihr euch leider dieser schweren, doch manchmal schon schweren Situation stellen, zu überlegen, bin ich hier richtig oder nicht? Und dann auch eine Konsequenz ziehen. Das möchte ich auf dem Weg schon mal auf jeden Fall mitgeben, weil ich habe den Fehler gemacht und Anni, ich bin voll bei dir. Heutzutage würde ich mir das nie wieder gefallen lassen. Aber da musste ich erstmal hinkommen, weil ich leider nicht in der guten Situation war, immer Leute zu haben, die einem gesagt haben, mach, was du möchtest, sondern ich hatte viele, die gesagt haben, nein. Oder ich hatte viele, die gesagt haben, klar kannst du alles machen, was du möchtest, aber du konntest es nicht wirklich machen.
Und das ist schade, weil es auch Björn, der kommt gar nicht zu Wort. Für mich ist Vertrieb halt super viel Trial and Error, ne? Und manche Sachen, die heute funktionieren, funktionieren morgen nicht mehr, weil sie auf einmal alle machen. Umgekehrt, Sachen, die man schon totgeredet hat, wie zum Telefon greifen, ist der verrückte Mittelstand, funktionieren jetzt halt wieder, weil alles über LinkedIn automatisiert machen und sich die Menschen freuen, wenn man sie einfach mal wieder anruft und sie persönlich sprechen können. Also es gibt für mich halt nicht den Weg, sondern jeder Tag ist irgendwie anders und schade. Also tut mir leid für dich, dass du diese Erfahrung machen musstest.
Okay. Ich bin eigentlich, hinterher ist man ganz glücklich, wenn man es gemacht hat, weil ne, das bringt dich ja dahin, wo du jetzt bist, obwohl ich glaube, dass man auch da sein kann, wo ich jetzt bin, wenn man andere Erfahrungen gemacht hätte. Von daher nicht da draußen versagen, ihr müsst jetzt nicht alle das machen, was ich gemacht habe. Ihr könnt auch gleich alles besser machen.
Ja. Wir haben das Thema ja im letzten Jahr relativ häufig mal vor der Brust gehabt. Lustigerweise und spannend ist, Anni, dass eigentlich immer genau das, was du sagst, trotzdem wieder rauskommt. Und wir von ganz vielen Menschen, mit denen wir reden, eigentlich immer noch hören, gerade speziell in unserer Bubble, ist das halt echt noch gang und gäbe. Und ich kann nur sagen, mich persönlich erschüttert es immer wieder, weil ich mir denke, irgendwie so, wenn ich meine beste Sellerin in ein Korsett packen würde, in das sie nicht reinpasst, dann würde sie niemals mehr so gut verkaufen, wie sie verkauft. Und ich muss der nicht irgendwie anfangen, Dinge mit auf den Weg zu geben, weil ich glaube, das ist für mich gut, weißt du so, das ist so diese, ich glaube, das ist ein Stück weit halt auch, welches Führungsverständnis habe ich denn eigentlich auch? Welches Führungsverständnis hat mal das Unternehmen, in dem ich bin? Welche Werte, welche Kultur wollen wir leben? Wir sind diesmal schon sehr früh dran, Eileen, mit diesem Thema. Nach 20 Minuten reden wir das erste Mal über Unternehmenskultur. Also insofern, ich finde, das hängt da irgendwie alles mit zusammen. Und ich stelle fest, in den letzten, bestimmt so 2-3 Jahren, in der ich mich sehr intensiv auch mit dieser Software-Startup-Bubble beschäftige, habe ich eher das Gefühl, dass es schlimmer wird anstatt besser.
Aber woran liegt das? Ich meine, ich komme jetzt aus einem anderen Bereich. Ne? Also, wobei, ich habe ja in einem Unternehmen gearbeitet, was sich von einer Agentur in ein SaaS-Produkt transformiert hat. Da war ich auch Teamlead und da war das halt anders. Vielleicht, weil wir aus dem Agenturbusiness gekommen sind, das weiß ich nicht. Mhm. Was ich sehe, ohne das weiter überprüft zu haben, meine Aussage, ist, dass es ganz viel Unsicherheit auch ist, im Sinne von, dass die Personen, die in diesen Rollen sitzen, vielleicht auch noch nicht diese Erfahrung haben. Jetzt weiß ich ja aus dem Verband, dass auch eines der Themen ist, und das kann auch vielleicht dazu führen, dass Vertrieb nicht unbedingt ernst genommen wird. Es gibt keine Ausbildung als Vertriebsleiter so wirklich. Es gibt Studiengänge, die haben aber nur 10 Studienplätze. Und glaubt mir, ich als Führungskraft vor 10 Jahren, also ich hätte für mich selber nicht arbeiten wollen, ne? Weil auch da halt furchtbar war ich. Also ich dachte ja, wenn ich so easy verkaufen kann, dann können das alle anderen auch. Das Problem gar nicht verstanden, ne? Also war wirklich, ich glaube, ungenießbar zeitweise. Also ich musste das ja auch erst lernen. Ich war die beste Vertrieblerin, die man halten wollte und die nächsten Step machen wollte. Und was passiert? Ich wurde halt zur Führungskraft gemacht. Ob ich die beste Führungskraft werde, steht halt in den Sternen. Und wie gesagt, ich war es dann von heute auf morgen. Ich war vom Team, war ich auf einmal Führungskraft. Und das ist keine coole Situation. Und wenn du da nicht an die Hand genommen wirst, das heißt an der Stelle wohlwollend, vielleicht wissen sie es einfach nicht besser. Dann ist halt immer die Frage, wie weit kann man Feedback geben? Wie weit hast du die Muße, den Personen zu sagen, guck mal, das hast du bei mir ausgelöst, das habe ich empfunden. Vielleicht sagen sie, ach du Scheiße, das wollte ich gar nicht, weil oft gibt man den Vertriebsleitern und Leiterinnen ja auch kein Feedback. So, es ist ein sehr einsames Business. Ne? Das hatten wir gestern erst gerade wieder. Vertriebsleiter sind so ein bisschen wie Trainer im Mannschaftssport. Ne? Wenn die Mannschaft nicht performt, dann wird in der Regel nicht angefangen, im Team auszutauschen, sondern erstmal fliegt der Coach. So, das sind da die Vertriebsleiter. Das heißt, wir haben halt auch selten jemanden, mit dem wir uns wirklich auch austauschen können, ne? Und wenn du dann kein Feedback bekommst, so, vielleicht ist das in eurer Bubble so, ne? Dass die sich halt eher über Erfolge feiern, aber nie wirklich richtig ins Feedback gehen und auch, ich weiß nicht, wie die Persönlichkeitsstrukturen da so sind. Ja, das wäre meine Antwort darauf. Aber wie gesagt, ich kenne davon zu wenig.
Ja. Ich habe gestern mit Robin Stabenow ein Interview gemacht zum Thema Führung und der hat einen sehr interessanten Ansatz gehabt. Ich bin ja ein großer Freund von Leading by Example und Robin sagt genau das Gegenteil. Robin sagt, also du musst nicht der beste Verkäufer sein, um die beste Führungskraft zu sein. Und Ich habe da jetzt eine Nacht drüber nachgedacht und ich glaube, er hat recht.
Ich bin also auch bei
Ja, ich bin da echt, das ist ein Stück weit Mindset-Change, habe ich festgestellt. Ich glaube, es kommt immer noch darauf an, was hast du für ein Unternehmen, ne? Bist du im Startup, wo du sehr, sehr kleines Team hast, wo du, ne, so wächst relativ schnell, all diese ganzen Dinge. Bist du in einem größeren Unternehmen? Aber Robin sagte eins, und das fand ich ganz spannend. Er sagt, wenn du dein Team weiterbringen willst, dann hol dir doch einen Coach, einen externen. Der hat sowieso einen externen Blick oder einen internen, der hat einen anderen Blick nochmal drauf und der hat auch einen anderen Blick auf deine Leute und der kann die schulen. Deine Aufgabe als Führungskraft ist eigentlich nicht oder sollte eigentlich nicht sein, der besser zu sein als deine Mitarbeiter in dem, was du tust, weil du dann selber dein eigenes Ego auch so weit zurückschrauben musst, zu verstehen, dass die können es ja genauso gut wie du. Und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung.
Aber, also, ich gehe zum Teil mit, jedoch gebe ich zu bedenken, dass es schon Sinn macht, dass die Person weiß, wovon sie spricht. Ja. Also, im Sinne von, und selbst wenn du der beste Vertriebler bist, das musste ich auch lernen, dann hat man das nicht raushängen zu lassen. Also das, was ich die letzten Jahre gelernt habe, ist, andere auf die Bühne zu stellen, anderen das Rampenlicht zu geben und mich halt, auch wenn ich weiß, ich habe im Hintergrund vielleicht die Fäden gezogen, weil das ist meine Aufgabe, mein Netzwerk immer wieder anzuschmeißen und die richtigen Leute an den Tisch zu holen, muss ich das nicht allen unter die Nase binden, sondern das ist am Ende des Tages der Erfolg der Person, die den Deal zugemacht hat und die den Deal nach Hause gebracht hat. Und das ist es tatsächlich. Ich bin auch nicht der Meinung, dass immer der beste Vertriebler zur Führungskraft gemacht werden muss. Ich glaube aber schon, dass die Führungskraft im Vertrieb, also wie gesagt, wenn ich das Gefühl habe, eine Führungskraft hat weniger Ahnung als ich, lasse ich mich nicht mehr führen. So. Und
das ist aber ein Anni-Problem, oder?
Weiß nicht.
Nein?
Weiß nicht.
Okay.
Ich glaube, das ist das Problem derer, die halt um die Ecke denken wollen und challengen wollen und die auch wirklich weiterkommen wollen. Ich glaube nicht, dass das ein Anni-Problem ist.
Okay.
Ich glaube schon. Außer ihr beide sagt, das ist so komplett gar nicht. Also wenn ihr das Gefühl.
Nee, also ich würde auch sagen, wenn ich jetzt eine Führungskraft habe, die weniger weiß als ich, dann habe ich schon ein Problem damit. Die Frage ist aber nur, was bedeutet, dass sie weniger weiß als ich? Ja. Also weiß sie weniger gerade über das Produkt, über die Unternehmensstruktur, in der wir uns befinden und muss vielleicht ein bisschen mehr nachhaken oder sagt oder muss mich halt öfters mal vertrösten und sagen irgendwie, da muss ich selber nachschauen.
Das genau.
Oder geht es halt wirklich darum, dass die Person weniger über das weiß, was ich ausführen soll. Also zum Beispiel, wie führe ich einen Sales-Prozess oder wie spreche ich mit einem C-Level beispielsweise. Also da würde ich auf jeden Fall unterscheiden. Für mich tatsächlich muss meine Führungskraft nicht hervorragender E-Mail-Schreiber oder Cold-Caller gewesen sein. Für mich muss eine Führungskraft tatsächlich in dem Sinne sehr gut sein, dass das, was sie mir versucht beizubringen, dass sie das selber auch kann. Und zwar in Form, ne, von zum Beispiel, du machst Negotiation, dann und ich sag dir, das funktioniert so und so gut, dann kann ich das selbst umsetzen. Das muss aber auch nicht in Perfektion sein, weil letztendlich muss die Führungskraft ja meine Gaps quasi rausfinden und mich darin besser machen. Und meine Gaps sind ja zwangsläufig nicht die Gaps, die wieder Person hatte und meine Stärken sind auch nicht unbedingt die Stärken dieser Person gewesen. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen...
Mir geht's ums Handwerk. Also mir geht's mir geht's darum, dass meine Führungskräfte das Handwerk beherrschen müssen im Vertrieb. Und das ist auch das... da geht's mir nicht darum, das ist wie ein Bäckermeister, oder Bäckermeisterin, der weiß auch, wie man Brot backt, aber das perfekte Brot backt vielleicht die Auszubildende dann, weil sie es einfach filigraner kann, keine Ahnung, ne, aber so, mir geht es wirklich darum, das Handwerk zu beherrschen. Mhm. Wieso sage ich das? Weil ich ganz oft erlebe, dass in Vertriebsführungspositionen, gerade so, was ich von außen in Startups beobachte, Menschen kommen, die halt nicht das Vertriebshandwerk können. Und das ist für mich problematisch. Und das ist auch der Punkt, wo ich dann ausgestiegen bin. Mir geht es nicht darum, on Detail das perfektioniert oder dass die jetzt perfekt in KI sein muss. Überhaupt nicht. Da bin ich eher darin, im Team Experten aufzubauen, ne? Auch für einzelne Produkte und so. Mir geht es ums Vertriebshandwerk, mir geht es darum, KPIs. Und den Case, den du beschrieben hast mit den KPIs, wo du gesagt hast, okay, es ist ganz klar, dass durch diesen Weg nicht mehr Umsatz rauskommt. Meine Interpretation, die Person kann das Handwerk, hat das Handwerk halt nicht drauf.
Mhm.
So.
Ja. Ich weiß es nicht, deswegen, aber ich finde es eine interessante Perspektive.
Ja, voll.
Würde ich jetzt auf jeden Fall drüber nachdenken.
Ja, mhm. Ich weiß nicht, auf welchen Blacklist ich jetzt lande, aber das ist so das, was... kann man nicht mal... Wie gesagt, das kann halt einfach auch manchmal Unwissenheit sein, aufgrund der Tatsache, dass die Personen so in diese Situation reinrutschen und gar nicht wissen, dass sie blinde Flecken haben.
Um ehrlich zu sein, ich glaube, dass fast alles auf Unwissenheit beruht. Es beruht auf Unwissenheit, auch wenn man jemanden schlecht behandelt in bestimmten Dingen und sagt, ey, du musst es doch wissen. Ja, also ich glaube, auch du, Anni, hast damals in deiner Führungsposition einfach aus Unwissenheit Leute so behandelt, weil du dachtest, das muss ja jeder wissen. Und du warst unwissend, denn es wusste nicht jeder. Ne? Ja. Aber das, ich glaube, böse meint am Ende niemand. Ich glaube, dieser Spruch, man soll Sachen nicht persönlich nehmen, das ist was, was man wirklich im Sales rauf und runter als Mantra haben sollte, weil man jeden Tag einfach dazu kommt, dass man Dinge bekommt, die man sehr persönlich nehmen könnte. Wenn man das tut, dann ist man da mental ganz schnell unten. Also Leute, nichts persönlich nehmen, auch wenn es nicht einfach ist, aber das ist was, woran ihr arbeiten solltet, an eurer Stärke, dass ihr Sachen nicht persönlich nehmen solltet. Dann kommen wir zum Punkt Resilienz, eines meiner liebsten Wörter, die ich mag und hasse, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung.
Da gibt es auch einen guten Trick zu, den ich lernen durfte, ist tatsächlich immer zu überlegen, passt der Schuh in meinen Schuhschrank? Ne? Also wirklich zu überlegen, dass diese Situation, und voll oft frag ich jetzt Geschäftspartner, die oder ja doch Geschäftspartner, sag mal, ist der Schuh jetzt für meinen Schrank oder regst du, also oder ist irgendwas anderes vorgefallen, wenn ich irgendwie angeraunzt werde oder so? Und dann kommt ganz schnell, nee, Entschuldigung, ich komme gerade aus einem anderen Meeting, das habe ich jetzt so, also damit kann man halt auch so Sachen brechen, ne? Aber erstmal dieses Bild für sich zu verändern, passt das, dieser Schuh in meinen Schuhschrank? Ich habe vielleicht Größe 39 und da kommt eine 46 an und den einfach draußen stehen zu lassen, tangiert mich gar nicht. Ich muss jemand anders
räumen. So. Ich liebe dich übrigens, Anni, dafür, dass du immer so bildliche, also wirklich Metaphern hast, die aber so krass greifbar sind. Also, ne, wenn wir jetzt auch öfters uns irgendwie bei Women Sales gesehen haben oder wenn du irgendwie Webinare gegeben hast, du hast so viele tolle Beispiele, die man einfach greifen kann, die so menschlich sind. Das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen und man kann da ganz viel von dir lernen. Das wollte ich dir nur mal sagen.
So, genug der Lobhudelei, die Damen. Zurück zum harten Thema, genau richtig. Anni, lass uns doch mal bitte aufdröseln. Wir hatten letztens ein Interview mit Michael Möhrer und was ich total spannend finde, ist, wie unterschiedlich Sales, also ich habe ja jetzt in 30 Jahren, glaube ich, auch so ziemlich alles verkauft, was man verkaufen kann, jeder weiß es, wie unterschiedlich Sales in den einzelnen Verticals gehandhabt wird. Also wie machen wir im Software-Sale, wir machen komplett anderen Sales als jemand, der Maschinenbau macht zum Beispiel, all diese ganzen Dinge. Ich würde gerne auch, glaube ich, weil es ganz spannend ist, im Bezug auf den VMK, auf den Bundesverband, nicht auf den VMK, auf den Bundesverband, einfach mal so ein bisschen eine Lanze dafür brechen, doch mal zu schauen, dass Menschen, die im Vertrieb sind, das haben wir mit Michael auch schon gemacht, doch mal über den Tellerrand schauen und nicht glauben, dass die Software-Bubble das Maß aller Dinge im Sales ist. Das ist mir einfach ein ganz wichtiger Punkt, weil ich finde, das kommt ganz häufig viel zu kurz. Wir, also gerade bei LinkedIn, das mag vielleicht auch daran liegen, dass wir natürlich in unserer Blase unterwegs sind, aber ich freue mich immer, wenn ich Dinge von außen oder Sales-Beiträge von außen mit reingespült bekomme in meinen Feed, wo ich merke, ah, das ist so schön und das ist immer irgendwie so schön normal, also normal in Anführungszeichen, die haben auch ihre Herausforderungen, aber wie siehst du das? Ich würde da gerne einfach noch viel mehr Türen aufmachen, in der Hoffnung, dass Menschen durchgehen, wenn sie zum Beispiel sagen, boah, ich habe die Schnauze voll vom Software-Sales, aber Sales macht mir schon Spaß.
Oh, macht das. Die haben alle Probleme, Menschen zu finden, weil die alle vom Software-Sales gecasht werden.
weil so gut bezahlt wird, oder warum?
Ja, auch. Also ja. Das heißt nicht, dass es schlecht bezahlt wird. Es wird anders bezahlt. Man hat halt ein besseres Fixum. Vielleicht sind die Provisionen nicht so hoch, aber die haben sich, glaube ich, mittlerweile auch angepasst dem Markt gegenüber. Das ist eine der größten Herausforderungen, die wir im Verband haben, ist das Thema Nachwuchs, weil die Schleife geht ja weiter, für alle, die Karriere machen wollen im Vertrieb. die Luft im Tech-Vertrieb wird, glaube ich, nach oben hin sehr dünn im Vertrieb auf dem Rest der Welt, der Rand an Branchen, haben die halt alle Nachwuchsprobleme und suchen halt Menschen, die sie entwickeln können in die Vertriebsleitungsposition. Ne? Also weil wir haben im Verband, ich glaube, das habe ich auch schon so oft erzählt, wir haben einen Altersdurchschnitt zwischen 50 und 60, hauptsächlich männlich. Wir haben jetzt auch ein paar Youngsters, aber weit noch nicht so, als dass diese Personen, die dann irgendwann alle in Rente gehen in 10, 15 Jahren, ersetzt werden können. Und da komme ich dann immer wieder zu meiner großen Angst, wenn diese ganzen Unternehmen keine Vertriebsleitung haben und keiner macht Vertrieb, dann können die ja gar nicht überleben. So. Da lachen wir heute noch drüber, aber das wird noch ein Ding.
Würdest du sagen, dass das auch ein Problem ist, was daher geht, dass Unternehmen Vertrieb nicht ernst nehmen? Oder ist das ein anderes Problem wieder?
Die Diskussionen sind andere. Es geht ganz oft darum, dass da noch viel Ingenieure und Co. dann in den Vertrieb kommen. Und wir oft die Diskussion haben, auch auf Verbandsebene, muss ich denn komplett in die, also muss ich das gelernt haben, muss ich Ingenieur sein, um die Produkte zu verkaufen? Ich bin da so zwiegespalten. Ich glaube, weil ich habe in der Finanzdienstleistungsbranche angefangen, ich habe schon für Trainingsunternehmen gearbeitet, ich habe im Tech-Bereich gearbeitet. Ich bin jetzt im Recruiting unterwegs, komplett andere Branche. Parallel während meines Studiums habe ich für Teppich, Auto, also ganz viele verschiedene Produkte verkauft. So. Und das Ding, was sich immer geeint hat, war, dass ich eine Leidenschaft für die Produkte entwickeln konnte. Also ich konnte mich in die Produkte verlieben und konnte diese Leidenschaft weiter transportieren. Und ich habe mich für meine Kunden interessiert. Also ich bin zum Beispiel morgens in einem Automobilkonzern gewesen, mittags bei einer Keksfabrik und nachmittags bei einem, wie sagt man denn hier, Mähdrescherhersteller. So, also ich bin da quer durch die Republik und habe mich wirklich interessiert für diese Unternehmen. So, und ich glaube, wenn man dieses Interesse an den Menschen hat und das Interesse an dem Produkt, dann kann man auch alles verkaufen. So. Wie gesagt, da gehen die Meinungen auseinander und ich glaube, die Unternehmen müssen umdenken, weil Fakt ist, sie finden nicht so viele Mitarbeitende. Es sind noch nicht alle Unternehmen offen dafür, aber die müssen sich öffnen. Sie haben gar keine andere Chance. Das heißt, im Tech-Vertrieb ist es einfacher als Quereinsteiger im Vertrieb. Das ist so die Botschaft, die ich damit rüberbringen wollte.
Jetzt hast du ja am Anfang ganz, ganz, ganz richtig gesagt, es geht um kundenzentrierten Vertrieb. Ist es nicht völlig Wumpe, ob ich eine Software verkaufe oder irgendein Produkt im Maschinenbau, sage ich jetzt mal, oder was weiß ich nicht was, ist nicht trotzdem eigentlich immer die große Herausforderung, kundenzentriert mich aufzustellen im Sales und darauf meinen Vertrieb mit aufzubauen? Und ich will diesen einen Punkt, den du eben gerade gesagt hast, einfach auch nochmal ansprechen. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass man fast jedes Produkt lernen kann. Also du kannst, wenn du dir teilweise anguckst, wie komplexe oder was für komplexe Softwareprodukte wir verkaufen in den letzten Jahren mit Menschen, die eigentlich davon selber ja auch bis zu dem Tag, wo sie da angefangen haben, keine Ahnung davon gehabt haben, mag ich mir nicht vorstellen, warum es nicht funktionieren soll, ein Produkt zu verkaufen, was vielleicht schon jahrelang am Markt etabliert ist, bei einem Hidden Champion im Mittelstand, weißt du, der seit Jahren am Markt ist, wo es einfach nur darum geht, hey, lass uns doch mal neue Kundengruppen erschließen und so weiter und so fort. Unser Produkt funktioniert, wissen wir alles. Warum, das würde mich echt interessieren, warum ist das da so schwierig? Und warum, also wir machen es uns im Software-Sales, machen wir es uns einfach, Hauptsache du hast ein Studium, ist egal was. Völlig irrelevant, ne? Mhm. Warum ist das da so anders?
Weil da viel, 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 viel mehr das Thema Kundennähe zählt. Also da ist es wirklich so, gerade wenn du das super lange Sales Cycles, gerade im Mittelstand, wenn du jetzt zum Beispiel Maschinenbauer bist, dann bist du darauf angewiesen, mit deinen Kunden zusammen die Produkte zu entwickeln. Du kannst ja nur, also du musst richtig konzentriert arbeiten, um halt auch für die richtigen Maschinen zu bauen am Ende des Tages. Und Ich glaube, viele Unternehmen denken, dass du nur so nah an die Menschen rankommst, wenn du auch wirkliches Know-how hast. Ich glaube, dass das zum Teil auch so ist. Aber auch da denke ich, dass man im Tandem arbeiten kann, ne? Also, dass man jemanden hat, der wirklich das Vertriebshandwerk kann und die Beziehungsebenen aufbauen kann und auf der anderen Seite jemanden hat, der diesen ganzen Expertenbereich abdeckt. Ja, so, aber.
Haben wir im Softwarebereich ja auch oft, ne? Wenn du Dima hörst, der regelmäßig darüber spricht, der hat immer Leute aus Produkt irgendwie teilweise mit dabei, Entwicklung mit dabei, wenn er in tiefere Kundengespräche geht, wo es genauso geht, wo er gar nicht so tief im Produkt selber ist, wo er sich aber seine Leute mit dazu holt. Glaube ich,
Und
ist ja
wenn du
gang und
schnelles
gäbe.
Geld halt verdienen willst, ist es halt da eher nicht so einfach, weil die Sales Cycle
Ja.
teilweise, ich meine, boah, für Rahmenverträge, teilweise habe ich 2, 3, 4 Jahre gebraucht, ne? Und wenn du große Produkte hast, dauert das halt auch so lange, ne? Also deswegen, und da muss man einen langen Atem haben und dann kommt erst die Belohnung. Wenn du aber schnelles Geld willst, dann bist du halt im Tech-Vertrieb, glaube ich, besser aufgehoben. Also nicht nur glaube ich, da bist du im Tech-Vertrieb besser aufgehoben.
Ich glaube, ich würde auch aufpassen und vorsichtig sein. Dima ist ein gutes Beispiel, aber der macht auch mittlerweile Enterprise. Das heißt natürlich, dass Unternehmen, die eher so SMB oder Mid-Market machen, die meinen nicht, dass sie diese Entourage an Hilfe brauchen, um sich in das Thema des Kunden reinzufuchsen. Und Anni, du hast was gesagt und du hast auch vorhin schon öfters mal gesagt, Björn, ich glaube, das Problem bei, warum die meisten nicht kundenzentriert arbeiten können, ist, weil sie nicht beim Kunden sind. Wenn ich mir überlege, jemand, der, weiß ich nicht, Werkzeug von Stihl verkauft, ja, der fährt regelmäßig raus, ist beim Kunden und fährt da immer wieder hin. Der sieht also tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, wie sich die Anlage verändert, was für Mitarbeiter dort sind. Die haben was Neues gebaut. Der guckt sich den Hof nochmal an. Und der kriegt dadurch ein ganz anderes Gefühl auch, was für Werkzeug packe ich das nächste Mal ein? Oder, hey, ich weiß, wir sind da gerade in der Innovation. Ich muss das zu dem bringen, weil ich kann mich noch daran erinnern, den Hangar da ausgebaut. Das würde super da reinpassen. Ja. Und das fehlt uns im Software-Sales. Warum ist es so? Ganz oft habe ich das tatsächlich schon erlebt, da wurde dir auch gesagt, so, oh, der Deal, der wird am Ende nur 50.000 einbringen, dann musst du nicht extra nach München fahren.
Du
Wohl
kommst
wissend,
aber
dass
nicht.
das.
Sorry, also ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, ich wollte nur sagen, wohl wissend, dass da aber ein Upsell hinterher noch mit drin sein kann, der vielleicht doppelt so groß ist. Und dann darfst du da nicht hinfahren, weil die Ausgaben für die Anfahrt und der ARR, der reinkommt, erstmal, wenn man die nebeneinander packt, nicht hoch genug ist. Und da deswegen wird dir teilweise tatsächlich dieser Kundenkontakt schon fast untersagt. Das ist die eine Rubrik. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ganz viele, vor allen Dingen auch neue Leute im Software-Sales das gar nicht kennen, zum Kunden zu fahren. Die kennen halt nur Zoom. Das ist
Du
was
musst
anderes.
aber, um kundenzentriert zu arbeiten, musst du nicht vor Ort sein. Wie like you, ich habe mein Baby vor einem Jahr bekommen. Ich bin hochschwanger, erst komplett eingestiegen. Ich war die ganze Zeit nicht vor Ort. Trotzdem agieren wir kundenzentriert. Um kundenzentriert zu arbeiten, musst du dich wirklich für die Kunden interessieren. Und das fängt schon damit an, dass du, ich denke mal, wir kommen mal wieder zu den Bildern, dass ich mich als Person im Vertrieb nicht wie ein Lautsprecher verhalte und den Kunden die ganze Zeit beschalle, weil du hast gerade schon gesagt, so, ja, der hat den Hangar und dann, ne, da sind ja viele Interpretationen deinerseits, was voll gut ist, dass du das alles aufnimmst und die Person dann darauf ansprechen kannst. Das, was ich aber oft erlebe, ist, so, der Vertriebler senden und senden und senden und senden und die Person hat überhaupt gar keinen Raum und am Ende wundert man sich. Das, was schon im ersten Moment mit dem kundenzentrierten Arbeiten einen Unterschied macht, ist, wenn du wie so ein Mikrofon tatsächlich erstmal ganz, ganz viele Fragen, den Redeanteil auf 90% beim Kunden hast, klar, du weißt, wo du hin willst, da gibt es auch so eine Fragetechnik, die man anwenden kann. Und am Ende des Tages weißt du, welche Lösung du deinem Kunden jetzt anbieten musst. So, und das ist ja auch schon kundenzentriert. Natürlich das, was du beschreibst vor Ort, ich kenne auch eine Phase, da war ich jeden Tag, habe ich ja gerade gesagt, durch die Fabriken durchgefahren, auf der Straße. Würde ich heute auch nicht mehr wollen. Ich bin aber nächste Woche zum Beispiel jetzt auch in Stuttgart, weil es wieder geht. Das ist das Thema Beziehungsaufbau. Es ist zu 100% einfacher, Beziehungen zu Menschen aufzubauen, nicht remote. So, also wenn du mit Leuten mal irgendwie, ich meine, wir haben uns auch auf dem VMK getroffen. Das ist ein ganz anderes Ding, als die ganze Zeit nur virtuell
Klar.
überlegen. Aber nichtsdestotrotz, was ich damit nur sagen will, nicht, dass die Menschen auf die Idee kommen, das als Ausrede zu benutzen. Ah, ich habe ja Remote, deswegen kann ich gar nicht kundenzentriert arbeiten. Das bitte nicht.
Absolut nicht, Leute. Du hast absolut recht. Und das hätte ich vielleicht vorwegnehmen sollen, ist natürlich, um kundenorientiert und zentriert zu arbeiten, ist das Wichtigste zuzuhören, mit den Leuten zu reden, zuzuhören und dann eben daraufhin auch zu verstehen. Klar, wenn du vor Ort bist, sind manche Dinge einfach bildlicher und verständlicher vielleicht auch. Und natürlich gehört auch noch mit dazu, dass du fragen musst. Aber wenn du remote bist, dann du kannst das ja auch alles remote machen, zuhören, immer wieder mit den Leuten sprechen. Das ist das Wichtigste im Sales, zuhören. Ja, daran hat sich nichts geändert, egal was ihr macht, Leute, immer zuhören. Nicht viel quatschen, kein Lautsprecher sein, sondern eher Mikro hinhalten. Zuhören ist immer wichtig.
Genau, völlig richtig. Ganz kurz, 3, 2, 1, ich mache einen kurzen Break, weil bei mir klingelt gleich der Amazon-Mann. Anni, wir fragen jeden so nach seinen wichtigen Tipps. Da kommt auch gleich noch eine andere Frage. Ich hoffe, du hast unseren Podcast immer schön gehört. Dann weißt du nämlich, welche dich gleich erwartet. Einen wird sie dir stellen. Vorher würde ich aber gerne von dir, wir haben so häufig in letzter Zeit wirklich das Thema, dass wir eigentlich von Menschen, die frisch anfangen im Sales, gerade irgendwie wirklich Fragen ganz, ganz oft bekommen. Und ich würde das gerne nutzen. Mach doch mal für Newbies im Sales deine drei wichtigsten Tipps.
Kenne dein Ziel. Also damit meine ich nicht nur das Umsatzziel, sondern auch ganz klar, wenn es um New Business geht, welche Unternehmen möchtest du aufmachen? Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Podcast erzählt. Ich wollte einen großen Automobilkonzern aufmachen und ich hatte irgendwann komplett allen Merch von denen und habe das jedem erzählt, den ich getroffen habe, dass ich mit diesem Unternehmen arbeiten möchte, und hinterher hatte ich dann den Rahmenvertrag mit Vorstandsbeschluss. Also, und alle, die ich mir visualisiert habe, habe ich auch aufgemacht und die Deals geclosed. Also das ist mein größter Gamechanger, weil ansonsten ist man so, keine Ahnung, dann läuft man so ziellos durch die Welt, das ist nie gut. Oh Mann, ich muss mal lachen, weil eigentlich bin ich ein ganz fauler Mensch, ne? Ich habe immer, das glaubt man immer gar nicht, wenn ich den ganzen Hüten nicht aufhabe, aber tatsächlich versuche ich immer den einfachsten Weg zu gehen, im Sinne von den, wo ich glaube, dass ich die höchste Conversion Rate habe, so wie Eileen das vorhin gesagt hat, mit dem Low-Hanging Fruits. Also deswegen wäre mein Tipp, und dafür hassen mich dann die Führungskräfte, es auch anders zu machen als alle anderen. Und auszuprobieren und Try and Error. Und wenn man glaubt, dass das jetzt der einfache Weg ist, dann den auch mal zu gehen. Das ist nicht schlimm. Und ganz wichtig ist, Erfolge zu feiern. Voll lange nie gemacht. Also ich habe mir dann irgendwann Rituale, also bei mir gab es dann immer nach coolen Closings, und wenn es nur kleine, also jedes Closing habe ich gefeiert, habe ich mir immer Sushi bestellt. Das war so mein Ritual, wo mein Mann dann auch wusste, aha, hat so wieder ein Deal gemacht. Weil ansonsten hasselt man ja so von einem Deal zum anderen. Und bei uns damals im Tech war es so, dass am Monatsende alles wieder auf Null gestellt worden ist, fürchterlich. Und zum Jahresende, wenn man gerade irgendwie Nummer 1 war und irgendwie über 1 Million Umsatz gemacht hat, steht auf einmal wieder eine Null, fürchterlich. Deswegen habe ich für mich eingeführt, halt meine Erfolge zu feiern, weil mich das lange Zeit ganz, ganz verrückt gemacht hat, dass ich nie was fertig hatte. Und das ist eigentlich Tipp 4. Ich habe mein Hobby gesucht, wo ich was produziert habe. Also mal was Produktives gemacht habe für meinen Kopf und auch für mich und mein Wohlbefinden. Weil, wie gesagt, wenn man 20 Jahre Vertrieb macht und nie irgendwas fertig hat und immer irgendwie so getrieben ist von einem Deal zum nächsten, ja, dann habe ich da noch ein Seifenlabel parallel gegründet, weil ich da so was machen konnte. Ja.
So geile Tipps. Vielen, vielen Dank. Ganz ehrlich, feiere ich total. Alle 4. Für mich die 2 wichtigsten sind Nummer 2 und Nummer 3. Das mit den Erfolgen feiern sehe ich absolut genauso. Gerade für alle die im Homeoffice sitzen, den ganzen Tag und alleine sind, glaube ich, ist es nochmal was anderes. Als wenn du in einem Büro bist, wo du jedes Mal nach einem Deal die Deal-Glocke läuten darfst und irgendwie das ganze Büro aufsteht und applaudiert. Ist auch spooky manchmal, glaube ich. Also für mich wäre es nichts. Aber
wenn ein Vertrieb nicht ernst genommen wird.
Ja, genau. Stimmt, so ein bisschen. Ja, aber das sind für mich, finde ich ganz, ganz wichtige Tipps. Und nach 30 Jahren im Sales, ich kann die nur komplett unterstreichen. Leute, wenn ihr anfangt, das sind wirklich richtig gute Tipps. Danke.
Wobei ich das mit dem Hobby, in dem man etwas fertigstellen kann, auch super hilfreich finde. Weil wenn ich mich an meine Anfangszeit zurückerinnere, Ich habe die ganze Zeit LinkedIn-Beiträge rauf und runter gelesen, gespeichert. Ich habe gedacht, ich muss Podcast, Bücher, YouTube, Instagram, ich muss alles über Sales lesen, weil jeder hat auch irgendwie erzählt, was er noch so hier für ein tolles Buch gelesen hat. Und ich war irgendwann so voll damit, dass ich wirklich 24/7 alles in meinem Kopf noch um Sales gedreht hat, dass ich nachts teilweise nicht wach geworden bin. Ne, ich bin jemand, die, ich nehme viel mit im Schlafen, bearbeite viel im Schlaf, was ich leider immer noch habe, aber wesentlich weniger, wo ich die ganze Zeit Discovery Calls und sowas gemacht habe im Kopf, was wirklich nicht gesund ist. Und
Gar nicht.
deswegen lese ich tatsächlich, klar, ich beschäftige mich den Tag über viel mit Sales, aber nach meinem Job ist tatsächlich Ende. Ich muss nicht noch ein Buch lesen. Und auch hier, Leute, ihr wisst ganz viel. Ihr müsst nicht 200 Cheat Sheets zu Discovery Calls irgendwie durchgehen. Ihr wisst irgendwann, wie Discovery Calls geht und optimiert mal mit den Basics, die ihr habt. Ja? Und dann lest ihr ein anderes Buch. Keine Ahnung, Harry Potter oder so. Was weiß ich, worauf immer. Oder spielt Lego oder zockt irgendwas, wo ihr wirklich was Cooles machen könnt. Zieht Kerzen, macht Seife, verkauft die. Sucht euch ein Hobby.
Ja,
Ganz, ganz wichtig. Ganz,
finde
ganz
ich auch.
wichtig.
Ja.
So, ich stelle die Frage, die ich jedem stellen darf. Und zwar, Anni, was war dann so der letzte Sales-Fail, den du durchgemacht hast, so aus unmittelbarer Nähe oder vielleicht einfach den größten, den du jemals hattest in 20 Jahren. Du darfst dir aussuchen. Der darf auch gerne lustig sein. Der darf auch richtig, richtig scheiße sein.
Boah, ich habe, aber das würde jetzt zur nächsten Folge überleiten. Ich habe tatsächlich,
Mach
weil
doch
ich
mal.
abfliege, mir fällt gar nicht so viel ein, außer dass ich einmal bei einem Unternehmen, also mir ist das öfters passiert, dass wenn ich über LinkedIn Kaltakquise gemacht habe, dass ich hinterher herausgefunden habe, dass ich nicht eingeladen worden bin, weil man sich für das Produkt entschieden hat, sondern mir jemand wortwörtlich gesagt, naja, wir wollten mal wissen, was hinter der Person steckt. Und aber einmal habe ich da leider jemanden dann erwischt, der mir hinterher Rosen geschickt hat, den ich blockieren musste und was halt auch wirklich zu einem Gespräch mit meinem Chef geführt hat. Das ist, und ich habe wirklich, das ihr nicht lachen, stundenlang meine Ansprache analysiert. Ich habe nicht verstanden, was ich falsch gemacht habe. Ich habe da gesessen und überlegt, welche Worte konnte man denn jetzt in diesem Dialog falsch verstehen? Heute weiß ich totaler Bullshit, aber ich bin
Klar.
total, also ich kann gar nicht wiedergeben, was ich da erlebt habe. Ich bin total verstört aus diesem Meeting raus, habe dann danach WhatsApp-Nachrichten bekommen, wie als wäre ich gerade von einem Date nach Hause gefahren und es hat mich einfach wirklich, ja, hat mich recht, hat mich sehr lange beschäftigt, dieses Ding. Das war mein Fail. Dann dachte ich mir so, ey. Und danach habe ich mich halt lange nicht mehr getraut. Das war halt das Schlimmste. Also
Das
ich
ist der
brauchte.
eigentliche Fail, ne?
Genau.
Das,
Ja, ich war auch kurz davor, dann einen anderen Beruf einzuschlagen. Habe ich Gott sei Dank nicht gemacht. Und aber das war so, boah. Ja.
Ja, das ist, ich glaube, auf jeden Fall mal eine Folge wert. Ich finde, wir sollten die wirklich mal angehen, weil ich weiß, Aileen, wir haben sie auf der Liste, ne? Dieses Thema.
Wir haben es auf der Liste und Anni, wir beide, wir sind ja bei Women in Sales sehr aktiv und jedes Mal, wenn dieses Thema aufkommt, weiß ich, dass es da mehrere Frauen gibt, eigentlich fast alle, die irgendwas von leicht bis extrem schon erlebt haben.
Klar.
Dinge, die sich Männer gar nicht vorstellen können, wobei auch Männer bekommen tatsächlich Avancen, das muss man auch dazu sagen. Es gibt einige, von denen ich das auch schon gehört habe, auch hier in unterschiedlichen Extremen. Ich möchte jetzt hier nicht gegen betteln, wer ist krasser, wer hat es krasser erlebt, Mann oder Frau, wobei ich schon einfach glauben würde, dass Frauen da schon ein paar extremere Sachen erlebt haben als Männer. Aber am Ende ist es leider auf beiden Seiten so und es ist krass. Wobei ich auch sagen muss, aus unserer Perspektive glauben wir, dass das halt sehr salespezifisch ist. Ist es aber nicht. Ne? Also ich weiß von vor allen Dingen auch Leute, die bei der Polizei arbeiten, bei der Feuerwehr, im Krankenhaus, Leute, was da abgeht. Ich glaube, da ist Sales tatsächlich manchmal ein bisschen harmlos.
Aber weißt du, das ist dann vielleicht Tipp Nummer 5. Ich war immer, also und ich glaube, ich weiß nicht, wie es im Tech Sales mittlerweile ist, aber ich war gerade auch im Finanzbereich immer einer der einzigen Frauen da und also ich weiß heute, dass Sachen, die da passiert sind, einfach nicht richtig sind und dass Führungskräfte, die ihre Mitarbeitenden, Mitarbeiterinnen in dem Fall nicht schützen, geht da weg. Wirklich. Das ist nicht okay. Und das wusste ich nicht besser. Das ist auch so schlimm, ne? Also ich dachte, das gehört zum Vertrieb dazu.
Ja.
Nein.
Nein, tut es nicht. Und ich möchte kurzer Appell an dieser Stelle mal an alle meine männlichen Kollegen. Leute, ganz ehrlich, lasst die Scheiße sein. Das ist so hochnotpeinlich und das ist so unangenehm. Und das ist übrigens auch an die Führungskräfte.
Ich meine aber nicht die Männer, ne? Ich meine, also die Kollegen, ich meine die Kunden.
Ja, das ist ja Führungskräfte, die sich nicht vor ihre Mitarbeiter stellen, sorry, ganz ehrlich, ist Minimum genauso schlimm wie das, was der Kunde mit dir, also das sind halt, ganz ehrlich, es ist, alles beides ist für mich, sind für mich Dinge, die nicht gehen, Punkt. Kein rechts, kein links, es geht einfach nicht. So, und an dieser Stelle, sei mal gesagt, ihr alle da draußen, die ihr das tut, ihr seid ganz arme Menschen. Das möchte ich einfach gerne mal loswerden an dieser Stelle.
Danke dafür.
Sehr gerne.
Ja, dementsprechend sowohl Männer und Frauen, um das abzuschließen, falls ihr sowas habt, es gibt Communities, in denen ihr euch auch austauschen könnt, in denen ihr vielleicht dann auch lernt, dass ihr nicht alleine draußen seid, und holt euch doch gerne einfach da auch erstmal eine Perspektive, um dann vielleicht zu schauen, wie ihr es intern platzieren könnt, gegenüber Kollegen, weil ihr das habt, oder vielleicht auch mit Kunden, und wie ihr dagegen vorgehen könnt, weil, wie Annie schon gesagt hat, es liegt nicht an euch, ihr habt nichts falsch gemacht, ihr müsst nichts reflektieren, und dementsprechend auch nicht den Fehler bei euch suchen. Und ich glaube, es wird viel zu wenig dagegen vorgegangen. Und ich verstehe das auch. Auch ich war schon in Situationen, wo ich denke, das habe ich jetzt habe ich nicht irgendwie platziert. Aber es ist mehr als fragwürdig, was da passiert ist. Und ich bin froh, dass es nie irgendwie so extrem war, dass ich nicht darüber heute schmunzeln oder lachen könnte. Aber das andere muss auch nicht passieren. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei dir bedanken, Anni, dass wir nicht nur eine zweite Folge offensichtlich schon mal planen können, sondern dass du überhaupt heute auch mit dabei warst und mit uns über dieses Thema gesprochen hast. Für mich, Anni, wirklich bist du da draußen ein Role Model. Du bist so erfolgreich. Du bist jemand, die einfach macht, die viele Dinge macht und sie auch richtig macht. Von daher ist es mir wirklich eine Ehre, dass du heute dabei warst.
Ja,
ja, jetzt darf ich ja nochmal hier lobhudeln. Jetzt hatten wir keine Macht mehr darüber. und dementsprechend, Leute da draußen, wirklich folgt auch Anni. Anni hat richtig viele coole Sachen zu erzählen. Die hat jetzt auch ein Thema, wo sie über Arbeit und Familie spricht, wie man das so vereinbaren kann und wie man es vielleicht auch nicht vereinbaren muss. Und kann auch so immer sehr viele Tipps geben. Ansonsten findet sie ja auch immer beim Bundesverband der Vertriebsmanager. Ihr findet sie, falls ihr vielleicht auch auf der Suche seid nach einem Job oder jemand, der euch einen guten Recruiter empfehlen kann oder Leute empfehlen kann, dann könnt ihr euch auch an die anwenden. Ansonsten ist sie auch bei Women in Sales Network immer unterwegs. Und wo bist du sonst noch so zu finden, Anni?
Na, unser Podcast, wenn ihr weiterhören wollt, weil das, was wir machen, ist Vertriebsmanager, Managerinnen interviewen und herausfinden, wie sie so ticken und was sie machen. Und ich bin ja hier, um unter anderem dafür zu werben, werdet Vertriebsmanager. Plant eure Karriere weiter und da könnt ihr bei uns tatsächlich einiges haben, weil das ist Tipp Nummer 6. Wenn ich das möchte, also wenn ich dahin möchte, dann umgebt euch mit den Menschen, die schon da sind, wo ihr hin wollt. Also kommt. Wenn ihr noch Bock habt, weiterzuhören, dann hüpft rüber.
Auf jeden Fall. Danke auch wieder an Björn, dass du dabei warst. Und natürlich an alle, die noch dabei sind, die immer wieder einschalten. Danke auch für das Feedback. Tatsächlich haben mich auch in letzter Zeit sehr viele Nachrichten erreicht, erstaunlicherweise, weil ich immer erzählt habe, wir kriegen keine Fanpost, aber mittlerweile kriege ich doch ein paar DMs, wo steht, dass unser Content echt gut ist. Das freut mich. Ich hoffe, ihr hört euch auch fleißig die Folgen mit Patrick an. Der hat immer so tolle Gäste. Burnout und Berufung, Leute, geht bald auch an den Start. Dann heißt es, dass ihr da auch nochmal ein paar coole andere Insights bekommt. Und dass Frauen- und Männerstimmen Format, was wir planen. Auch das wird eines Tages mal da sein, wenn wir alle Stimmen eingesammelt haben. Das wird richtig gut. Aber bis ihr die Folge gehört habt, ist es wahrscheinlich noch nicht so weit. Von daher behaltet es im Hinterkopf. Dementsprechend folgt uns. Aber ich glaube, ihr seid schon alle so brave Follower. Diskutiert weiter mit uns und habt eine schöne restliche Woche. Danke. Ciao, ciao.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.